Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer erneuten Folge The Chosen Talk von Tabea und Jörg aus Kelzenberg, dem Podcast über die Serie The Chosen. Heute sprechen wir über die dritte Folge der dritten Staffel mit dem Titel Arzt, hilf dir selbst. Und es ist, tada, unsere 25. Podcast-Folge. Wenn man hier so Trailer und so weiter alles nicht mitzählt, ne?
Ja.
Auf jeden Fall vollwertige Folge. Und da haben wir uns heute ein kleines bisschen was überlegt, dazu später mehr. Und das wollen wir feiern. Dazu später mehr. Der erste Punkt ist übrigens, ihr habt gerade eben schon eine neue Titelmusik gehört. Und die ist vom Martin Selke. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich. Vielen Dank.
Wow. Dankeschön.
Und liebe Grüße. Und auch ganz liebe Grüße nochmal an Markus, der nach Amerika, der die alte Musik ja auch gemacht hatte. Aber wir wollten uns mal ein kleines Facelift geben.
So. Facelift?
Ja, zum Jubiläum.
Ihr Lift.
Ne? Ja, genau.
Man muss mal ein bisschen was Neues machen. Ne? Das ist in der schnelllebigen Zeit heute der Fall. Und die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer haben da schon eine dritte Stimme gehört.
Stichwort. Ist nicht Jesus.
Stichwort feiern. Dazu lädt man ja oft Gäste ein und ich begrüße erstmal wie immer unsere liebe Tabea. Ja,
hallo.
Ja, das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Und wir haben heute noch einen Gast, den lieben Björn. Hallo Björn.
Ja, hallo alle zusammen und vielen Dank, dass ich heute vorbeischauen darf.
Danke dir.
Ja, wir freuen uns. Es ist der Björn. Warum haben wir den Björn eingeladen? Der Björn ist auch begeistert von unserer Lieblingsserie und er ist aus unserer Gemeinde. Und er war bei unseren Videoabenden, die wir veranstaltet haben, eigentlich immer dabei.
Immer.
Ne? Immer. Zur ersten und zweiten Staffel. Und er ist natürlich, wie könnte es anders sein, theologisch und biblisch äußerst versiert. Ein studierter Mann. Seit vielen Jahren leitet er Hauskreise, predigt sogar ab und an, ist mit einer Pfarrerin verheiratet. Und wir haben uns öfters unterhalten über die Serie. Und ja, der Björn ist super nett, sympathisch, wird unsere Folge mit Sicherheit bereichern und kennt sich halt super aus. Das ist immer wieder rübergekommen.
Ja.
Und wir haben bisher in jeder Staffel ja immer einen Gast gehabt, Tabea,
ja.
Nicht wahr?
Yes.
Und da haben wir gedacht, werden wir den Björn einladen. Außerdem, da muss ich jetzt mal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, kann er nicht nur Griechisch, sondern er hat in der Schule,
das
ist echt krass, in der Schule Hebräisch gehabt. Ne? Und er hat letztens auch eine, also schon ein bisschen länger her, eine spezifische Frage gestellt. Und zwar, was das für hebräische Zeichen sind bei, also neuerdings, ist schon ein bisschen länger her, bei dieser Produktionsfirma Loaves
and Fishes.
Ne? Dankeschön, du kannst es besser aussprechen. Brot und Fische, da werden so zwei Zeichen gezeigt, wenn es am Anfang heißt, produziert von und so weiter. Und die Frage hat er uns
gar
mal
nicht aufgefallen, ne?
Mir schon,
okay.
Aber ich habe das dann so hingenommen. Und der Björn hat gefragt, was sind denn das für Zeichen? Die sind mir gänzlich unbekannt. Und es sind die Zahlen, also für 5 Brote und 2 Fische. Und ja.
Damit hat Björn sich qualifiziert.
Das wollte ich sagen, nicht die Worte aus dem Mund. Richtig. Björn, habe ich alles so richtig wiedergegeben? Und was ist denn eigentlich dein bisheriger Berührungspunkt der Serie gewesen? Ausschließlich unsere Videoabende oder hast du dich noch mehr reingefuchst? Ich denke und hoffe mal, die Folge hast du jetzt im Vorfeld geguckt.
Nö, habe ich nicht. Doch, klar, natürlich habe ich die geguckt. Ich muss sagen, ich bin sehr dankbar für eure Videoabende, weil ich habe immer dieses Problem mit tollen Büchern und die DVD liegt irgendwo, man guckt sie aber nicht oder ich gucke die nicht. Und mit den Büchern auch. Und ich fand das total super, das so in die Gemeinde zu tragen. Klar, als Gemeinschaftserlebnis, aber auch einfach für mich, dass ich es tatsächlich mal durchgucke. Und das ist ja schon von der Seriendramaturgie und diese Bögen da so mitzumachen, das hat schon wirklich was. Und das hat mir sehr gefallen. Und ich fand das echt gut. Und deswegen bin ich da jetzt auch sehr happy, dass wir jetzt heute mal über diese Folge gucken kann. Ich bin jetzt nicht der Experte, aber diese Hintergründe, das interessiert mich halt schon sehr.
Das finde ich auch immer sehr interessant, wenn Leute dann die passenden Fragen aufwerfen, muss ich sagen, auf die ich vielleicht gar nicht komme.
Ja.
Ja, mega cool.
Ja, also nochmals herzlich willkommen. Und
ja, danke.
Ich habe mir beim Schauen, als ich hier die Podcast-Folge vorbereitet habe, schon so ein paar Fragen notiert. Die kommen dann gleich auf dich zu. Tabea,
ja,
du bist dran, ne? Und danke.
Bitteschön. Die Folge startet wieder mit einem Teaser. Wir sehen Babys und deren Mütter. Und nur mit Hilfe der Untertitel, haben wir uns eben schon kurz darüber unterhalten, erfahren wir, dass es sich um Maria, also die Mutter Jesu und Jesus, und die Mutter von Lazarus und eben dem kleinen Lazarus handelt. Wer außerdem noch die Christmas-Specials kennt, der wird vermutlich die SchauspielerInnen von Josef und Maria erkennen, auch in diesem Teaser. Dann geht es wieder zurück. Wir sehen Jesus, wie er nach Hause, also nach Nazareth, zu seiner Mutter kommt. Die Festlichkeiten zum Neujahr stehen an. Die beiden unterhalten sich. Wir erfahren, dass Jesu Brüder nicht kommen werden, weil es ihnen irgendwie schwerfällt, seit Jesus so ein bisschen berühmt geworden ist, sage ich mal. Jesus spricht außerdem eine Box an. Die möchte er jetzt haben, weil, Zitat, seine Zeit gekommen ist. Also da geht es schon irgendwie bei mir mit der unterschwelligen Anspannung los. Und das kommt auch so ein bisschen rüber im Gespräch dann mit seiner Mutter. Also auch bei der ist irgendwie in den Gesichtsausdrücken einiges los, was wir nicht so richtig deuten können. Was hat es mit der Box auf sich? Wir sehen die später dann auch in seinem Zimmer. Darin findet er Zaumzeug. Und er spricht ein Wort aus, nämlich bald. Eins meiner Lieblingswörter dieser Folge, weil es für mich die Folge rund macht und darauf stehe ich, ja. Am nächsten Tag beginnen dann die Festlichkeiten. Maria und Jesus treffen auf einige Bekannte, zum Beispiel auf Dina und Raffi, die wir aus der Hochzeit zu Kana-Folge kennen. Auf Lazarus und seine Schwestern Maria und Martha, die sind scheinbar ziemlich gute Freunde und Freundinnen von Jesus. Und viele Leute wollen so ein bisschen wissen, was ist dran an den Gerüchten, an den Geschichten, die wir hier irgendwie hören, die irgendwie zu uns dringen. Jesus, habe ich den Eindruck, ist das alles eher so ein bisschen zu viel. Der möchte eigentlich eher so ein bisschen Piano machen. Lazarus sieht das anders. Der überredet dann den hiesigen Rabbi Benjamin sogar, dass Jesus doch jetzt mal die Schriftlesung und die Auslegung im Gottesdienst übernehmen soll. Zum Glück wird es aber ein bisschen lockerer für Jesus, weil er und Lazarus dann bei einem Ballspiel mitmachen. Jesus ist leider nicht besonders gut darin. Mehr habe ich dazu auch jetzt nicht zu sagen. Und dann geht es quasi ja so richtig los in der Folge. Die Synagogenszene folgt. Jesus hat die Schriftlesung. Er liest aber nicht bis zum Schluss. Er lässt einen Teil aus und stattdessen setzt er sich hin und erklärt und fängt da irgendwie direkt mit so einem ganz schönen Banger an. So ein bisschen im Sinne von, also das, was ich gerade gelesen habe, erfüllt sich hier gerade heute. Und daraufhin kommt es zu Tumult, zu Zwischenrufen, zu Rückfragen. Er geht darauf auch ein und hält sich auch nicht mehr so wirklich zurück, habe ich das Gefühl, mit seinen Interpretationen und mit dem, was er da so kundtut. Irgendwann bezeichnet er sich selbst als Prophet und irgendwann wird ihm die Frage gestellt, behauptest du gerade, dass du nicht nur ein Prophet bist, sondern sogar der versprochene Messias? Und seine Antwort lautet ja. Ja, wir können uns denken, dass das jetzt nicht so clever ist, weil wir sind in der Synagoge. Das Urteil ist recht klar und eindeutig, die müssen ihn jetzt hinrichten. Sie sagen dann, wir müssen das Gesetz Moses befolgen. Dann kommt ein ganz schöner Knallerspruch, haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, Jörg, ne? Wie Jesus dann sagt, ich bin das Gesetz von Mose. Steht übrigens nicht in der Bibel, ne?
Richtig.
Ja, da können wir nachher nochmal drüber reden. Mhm. Jesus,
aber trotzdem ein schönes
Ich-Bin-Wort. Trotzdem schön.
Genau. Eines, das nicht biblisch ist, aber
aber dennoch gut. Jesus wird dann vor die Tore irgendwie der Stadt geschleppt oder zu irgendeiner Klippe, ich weiß es nicht. Und dort wollen sie ihn eben herunterstürzen. Aber Jesus schaut die drei Männer, die dann vor ihm stehen, lediglich an und beendet die gesamte Szene mit einem, ja, für mich sehr deutlichen Blick und sehr bestimmten Worten. Er sagt einfach, das wird nicht passieren, nicht heute. Und damit geht er. Und sehr eindrucksvoll für mich, die Menge ist mucksmäuschenstill. Also alles, was vorher irgendwie so an Tumult da war, ist nicht mehr vorhanden. Jesus geht dann zur Grabstätte von Josef, seinem irdischen Vater, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und dann wird die Szene wieder so ein bisschen verwoben mit Flashbacks. Er als Kind, Josef, wie er ihm was beibringt, zu lesen, zu schreiben, wie er mit ihm über gebrochene Herzen spricht, wie er mit ihm lernt, einen Nagel irgendwie einzuschlagen. Und dann kommt es wieder zu dieser Box. Wir sehen das Zaumzeug und erfahren, das ist ein Erbstück, das seit Generationen eben in Josefs Familie weitergegeben wird. Es soll erinnern an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Und jetzt bekommt Jesus es von Josef quasi überreicht. Und ganz zum Schluss sehen wir dann Jesus wieder am Grab. Maria und Lazarus, also Maria seine Mutter und Lazarus kommen dazu. Und Jesus verabschiedet sich von Nazareth, weil er eben sagt, hier komme ich nicht mehr hin. Und dann die zwei letzten Worte, beziehungsweise der letzte Wortwechsel, bald, bald. Ja, super. Also das finde ich schon mal gut. ja, volle Folge dafür, dass es eigentlich eine kurze Folge ist, finde ich. Weil irgendwie viel passiert. In mir zumindest, wenn ich es schaue. Ja.
Ja.
Das war's an Zusammenfassung.
Vielen Dank, Tabea.
Ja, gerne.
Es ist die kürzeste Folge der dritten Staffel.
Ach, krass.
Tatsächlich. Und passt ein bisschen in dem Stil dann auch direkt zu den anderen dritten Folgen, der anderen Staffeln. Sie ist dennoch über 50 Minuten lang. Mhm. Also in der ersten Staffel wäre es eine ziemlich lange Folge gewesen. Ja. Aber im Vergleich zu den anderen Folgen der dritten Staffel ist es halt die kürzeste. Und wir werden vielleicht später noch ein bisschen über diese Special dritte Folge sprechen. Ja, Jesus ist auf jeden Fall special, weil Jesus ohne seine Jünger und Jüngerinnen ganz allein in Nazareth ist. Ja, ich habe eine erste Frage an unseren Gast, an den Björn. Und zwar.
Finde ich auch.
Björn, du als Althistoriker. Nein, Quatsch. Was sagst du denn zu dem antiken Nazareth? Kommt jetzt ja zum ersten Mal vor. Mhm. Und einfach, wie hat es dir gefallen? Ich habe schon so ein bisschen drüber nachgedacht. Haus ist irgendwie ein bisschen was Besonderes. Wir sehen eine Synagoge und das Neujahrsfest.
Ja, hat mir gut gefallen. Ich sag direkt, ich habe keinen Schimmer, wie Nazareth aussah. Auch nicht jüdisches Neujahrsfest. Mhm. Das gehört aber zu den Sachen, die mir an der Serie sowieso immer gut gefallen, dass diese frommen jüdischen Sachen da so auch ein bisschen gezeigt werden. Auch, dass man die nachvollziehen kann. Und dass das immer so wertschätzend ist. Gerade auch, ne, dass Maria da so sagt, das wird ein Fun Day, ne? Also dass die da auch ihren Spaß haben. Zum Beispiel, ich hatte keine Ahnung, das muss ja so ein Brauch sein, dass sie da diese leckeren Sachen da vor sich her tragen. Und wenn man dann aufeinander trifft, dass man sich dann für ein süßes Neujahr, dass man sich dann da so Süßigkeiten gibt und so weiter. Und diese Ballspiele, das scheint ja auch, also ich habe wie gesagt keinen Schimmer, aber das scheint ja recherchiert zu sein, dass man dann so Spiele spielte. Und aber das Beste überhaupt natürlich, wo du so sagst, Haus, also man sieht ja nicht viel von dem Haus, ist ja relativ duster, ne? So ein paar Tranfunzeln brennen da, aber das mit Abstand Beste im Haus ist natürlich, bevor Jesus da zu seiner Bettempore hochklettert, weil da ist ja Stallbereich und dann guckt er einfach nur die beiden Schafe an und sagt, kein Abel. Und das sind so Momente, das liebe ich. Ne, bei Jesus sein besonderer Humor, aber auch, dass das in der Serie so, und da wird ja nichts zugesagt. Nee. Ne, das ist einfach nur so ein kleiner One-Liner. Ist vielleicht auch gut so, wir kennen die Geschichte dieser Schafe nicht. Vielleicht sind die sich ja schon mal, keine Ahnung, ne, haben die nicht so ein gutes Verhältnis, aber genau. Aber das lassen wir jetzt. Nein, aber mir hat das gut gefallen und auch da so reingenommen zu werden. Jesus kommt nach Hause, es ist das Neujahrsfest, was tut man da so? Aber auch die Spannung, die in der Luft liegt, ne? Die Leute haben Fragen, Erwartungen oder auch Befürchtungen. Und ich finde das super eingefangen. Also mich hat das direkt, ne, cool. man wird so reingesogen. Ja. Ne? Und das mag ich eben auch sehr so an dieser Seriendramaturgie. Ne? Man kriegt sofort einen Bezug. Ja. Ne? Man ist da so direkt mit dabei, mit dem Herzen.
Das stimmt.
Ich habe auch ein bisschen, also mir kam das irgendwie mit dem Haus auch, weil es so duster da ist, wie du gerade schon sagst. Ne? Und wir haben ja schon mal öfters darüber gesprochen, dass es diesen Running Gag in der Serie gibt, dass der Messias mit Sicherheit nicht aus Nazareth kommen wird. Ne? Und Nazareth irgendwie so als letztes Kaff.
Klar.
Und ich finde so ein bisschen in gewisser Weise, dass das tatsächlich, dass Jesus dort hineingeboren wurde, in gewisse Armut, finde ich, kann man schon sehen. Alleine dadurch, dass es da so duster ist, vielleicht keine Fenster, um gegen die Kälte im Winter zu schützen oder warum auch immer, dann auch im Stall, also dass da auch die Tiere mit drin wohnen, ist wahrscheinlich sowieso früher üblich gewesen. Aber,
genau, das war aber normal. Vielleicht,
ja, ne, aber auf jeden Fall nicht bei den höheren Schichten, denke ich mal.
Das nicht.
Vermutlich. Und sie sagt dann ja auch, andere Städte haben, also die Mutter sagt, andere Städte haben vielleicht sowieso, aber wir können auch gut feiern und wir haben auch ein schönes Fest.
Genau.
Und
so. Na, das ist diese Schiene. Was kann Gutes aus Nazareth kommen? Ja. So, genau. Wir lassen uns hier nicht. Ne? Ja, wir können das auch. Mhm. Wobei ich schon denke, also klar, Oberschicht ist das nicht, aber ist auch nicht arm. Mhm. Also das ist halt die Welt. Ne? Ich meine, es gibt keine anständige Beleuchtung. Ne? Keiner stellt sich da so ein Kandelaber hin. Ja. Ne? Man hat da so eine Ölfunzel. Ja. Dafür sind sogar relativ viele, ne, wenn die da zu Tisch sitzen. Mhm. Und was ich ein schönes Detail finde, von wegen arm, Jesus ist ja offensichtlich, weil Maria hat ja dieses Brot mit den Rosinen gebacken na, und sagt, ja, es ist nicht so ganz perfekt geworden. Ja. Und Jesus sagt ja dann hinterher so, schmeckt total gut, sogar mit den Rosinen. Ja. Das scheint also schon an der Grenze zu verderblichem Luxus zu sein, das süße Neujahr tatsächlich mit Rosinen im Brot. Ja. Das fand ich auch so ein schönes Detail, ne? Weil das ist ja auch nur so, eigentlich so eine Nebensache, aber auch sehr sprechend.
Ja, ich mochte es auch, wie die Schüssel des Brotes immer hin und her wackelt, wenn die das nehmen. Ich dachte mir, die ist bestimmt zerbeult und schon so lange in Gebrauch.
Genau, so ein altes Teil, ne?
Ja, genau, so ein altes Ding halt, was Mutter Maria aber halt immer wieder zum Brotbacken verwendet. Genau, das fand ich irgendwie auch süß. Ist dir das aufgefallen?
Nee,
ich musste die ganze Zeit drauf achten.
Nee, das habe ich gar nicht so gemerkt. Ich habe die Folge aber wieder, wie beim letzten Mal übrigens, in zwei Teile eingeteilt. Und zwar habe ich gedacht, die erste Hälfte verläuft ja bis auf so ein paar Dialogzeilen mit der Mutter, wo es vielleicht um die Brüder geht oder und auch mit dem Rabbi Benjamin, wenn die sich das erste Mal da treffen, finde ich, kommt ein bisschen Spannung auf.
Ja.
Kommt es ja relativ seicht drüber, so die erste Hälfte, oder? Ja, ich weiß nicht, wie ihr das so seht.
Allerlei Dinge irgendwie.
Nee, seicht würde ich nicht sagen. Also zum Beispiel habe ich noch mal gedacht, diese Szene zwischen Jesus und Maria, wo er nach dieser berühmten Box fragt, ne, was ist das, Schachtelkiste? Oh ja, das ist ja ein sehr emotionaler Moment, weil man denkt sich ja schon, das ist für Maria das, was dann bei den Jüngern später die Leidensankündigung ist. Ne? So nach dem Motto, jetzt geht's los. Und Jesus sagt ja am Schluss dann auch, jetzt gibt es kein Zurück mehr, nicht nach heute. Ja. Und Maria weiß ja genau, was das bedeutet. Und
das habe ich mich gefragt übrigens, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja. Aber ich war auch irgendwie in dieser Szene so gefangen und habe mich dann viel irgendwie mit den Gefühlen und Gedanken von Maria auseinandergesetzt. Habe mich zum Beispiel gefragt, Maria wusste ja nun mal, seit sie schwanger war, dass das Gottes Sohn ist. Also das, was jetzt hier und da so ein bisschen kursiert als Gerücht und so weiter, das weiß die. Und der Typ ist mittlerweile 30 oder ansatzweise 30. Also seit 30 Jahren hält sie darüber schon mal die Klappe offensichtlich und hat es nicht ausgeplaudert. Allein das finde ich irgendwie komisch. Und dann habe ich mich gefragt, auch, dass sie das nicht mit jemandem mal teilen muss oder so, finde ich schon krass. Finde ich schon sehr krass. Stell dir das doch mal vor, Jörg.
Ja, vielleicht gibt es noch ein paar Sachen, die behält man besser doch für sich.
Ja, wahrscheinlich.
So, wenn ich glaube, das ist ein Familiending. Ne? Also wenn man an die Besuch da, Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer. Es gab ja so Leute in der Sippe, sag ich mal, denen das auch klar war. Ne? Das merkt man ja in der Staffel 2, gibt es ja diese Begegnungen zwischen Jesus und Johannes dem Täufer. Ne? Auch so alte Kumpels, / Verwandte. Und da wird das sozusagen, da klingt das so an, nach dem Motto, wir wissen ja alle Bescheid, aber ne, und ich meine, gut, bis Josef tot war, hat sie das ja mit Josef geteilt. Ne?
Stimmt, mit Josef geteilt, aber zum Beispiel die anderen Kinder, die angesprochen werden, da merkt man ja auch, da scheinen Spannungen gewesen zu sein. Die muss es für eine Mutter gewesen sein. Also, weißt du, die hat die halt auf die Welt gebracht, alle.
Ja,
und dann habe ich mich gefragt, hat Gott Maria eigentlich angekündigt, dass Jesus irgendwann mal sterben wird? Also inwiefern hat sie so eine Vorahnung? Denkt sie vielleicht so wie die anderen, er wird uns befreien, also er ist ja der Messias, der zieht irgendwann gegen die römische Besatzungsmacht in den Krieg, ne, so wie seine Jünger das
ja genau, denken. So dieses normale Verständnis.
Also ist das so dieses, wahrscheinlich würde er dabei draufgehen, oder hatte die wirklich irgendwie so ein tiefes Verständnis von, oh mein Gott, das habe ich mich gefragt.
Gute Frage, Tabea.
Ja.
Also, das weiß ich jetzt auch nicht, aber eigentlich so, wie ich die Maria in der Serie bisher erlebt habe, habe ich das Gefühl, dass sie schon eine Ahnung hat, deutliche Ahnung.
Ja.
Also, dass die auf jeden Fall, ne, so wie du gesagt hast, weiß, sie wird ihn verlieren, er wird umkommen. Vielleicht nicht auf was für eine schreckliche Art und Weise, aber ich glaube, das ist hier schon klar. Und deswegen ist das auch so ein emotionaler, schöner Moment. Jesus kommt, um sich zu verabschieden. Ja. Er will das letzte Mal Abschied von seinem toten Vater nehmen. Ja. Und in einer bestimmten Weise nimmt er Abschied von der Mutter. Ja. Beziehungsweise sie ist die Erste, die vorgewarnt wird. Ne? Ja, jetzt wird es wirklich ernst. Ja. Und ich glaube schon, dass Maria da relativ klar ist, was da passieren wird.
Ja. Also nicht in allen Details, aber
ja, ich denke schon. Und das finde ich auch glaubwürdig, muss ich sagen.
Okay. Wobei, also wahrscheinlich war es ihr nicht so ganz klar, auch im Hinblick auf die Serie, denn, also ganz klar, mit Sicherheit nicht, denn dieser Insider mit wann, wenn nicht jetzt und so weiter, was die ja auch schon mal haben, das war ja auch bei der Hochzeit zu Kana. Und da hatte ich das Gefühl, dass Jesus das sehr, haben wir damals im Podcast thematisiert,
für den war das krass,
als er Wasser
ne?
zu Wein machte, habe ich auch gedacht, das sieht aus wie Blut und er ist für ihn sehr schwer, weil er weiß, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und
da auch so ein Moment.
War die Mutter es ja, die gesagt hat, jetzt komm, wann, wenn nicht jetzt, also da konnte sie es nicht abwarten. Aber vielleicht ist diese Idee gereift. Genau.
Ja, gut, aber das ist ja nicht nur die Serie, das ist die Bibel. Ja. Ich meine, das ist eine Johannesstelle, ne? Der Bräutigam ist da, also wird entsprechend gefeiert, da muss guter Wein her. Und die Mutter, das ist ja auch was mich bei Johannes immer, wenn ich den lese, ärgert, aber was ich auch bewundere, der hat halt diese speziellen Pointen. Ne? Ja. Und da ist das eben, dass dann die Mutter tatsächlich vorprescht und sagt, hör mal, na, wie wär's? Und das Witzige ist ja, dass das mit der Hochzeit zu Kana ja in dieser Folge auch aufgegriffen wird.
Ja,
da trifft er die ja wieder.
Genau.
Und dann sagt er doch ja sogar im Scherz, hoffentlich sagen die Leute dann nicht mit Absicht, wir haben keinen Wein mehr, damit du da nochmal.
Ja.
Also das sind alles so Fäden, die ja auch, auch ganz bewusst so da so mit reingewoben werden.
Ja.
Ne? Weil du hast ja gerade so schön gesagt, ne? Das ist so cool, wenn sich so Sachen runden, ne? Nicht nur mit dem Soon, ne? Mit dem Bald. Ne? Das sind ja ganz viele Fäden, die da so mal
vollkommen
so angerissen werden. Das ist schon gut gemacht, finde ich.
Ja. Ich hatte ja gesagt, ich teile das mal in zwei Hälften auf und ich gebe euch recht, seicht war es nicht.
Ich finde auch, dass da eine grundlegende Daueranspannung bei mir herrscht. Bei mir schon.
Ich weiß auch, was du meinst.
So ein bisschen, als würde der die ganze Zeit so laufen im Hintergrund.
Ja,
aber
jetzt,
nachher geht's richtig los.
Warst du jetzt zu wenig Action am Anfang?
Nein.
War das Beispiel nicht cool genug?
Ich habe mir jetzt beim Vorbereiten irgendwie überlegt, ich muss so ein bisschen so ein paar Strukturen aufgreifen.
Ja,
und ich habe halt gedacht, irgendwann bricht es halt doch ziemlich um. Und am Anfang hat man so ein bisschen Ankommen und Szenerie.
Mhm.
Und natürlich gibt es das Brodeln, sonst wäre es ja langweilig. Und das war es natürlich nicht.
Mhm.
Aber ich wollte ein bisschen pauschal so ein bisschen eine Grenze ziehen. Tabea, fällt dir noch irgendwas auf so zu den ersten, zur ersten Hälfte?
Nee, also mein Hauptanliegen war diese Sache mit Maria. Das konnte ich gerade schon loswerden, netterweise.
Dann habe ich nämlich, bevor wir jetzt gleich zum Interessanten, finde ich, in der Synagoge kommen, habe ich nochmal zwei, drei kurze Fragen an Björn, wenn er schon mal hier ist.
Oh ja.
Björn, kannst du irgendwas zu dem Küssen des Türrahmens sagen? Das ist mir nämlich in der Serie schon öfters aufgefallen, dass die Jüngerinnen auch sonst schon mal gerne, wenn sie irgendwo reingehen, den Türrahmen so, ja, fast schon katholisch wie beim Bekreuzigen, so ein bisschen berühren.
Ja, das ist spannend, dass du das fragst, weil das ist mir tatsächlich bisher in der Serie nie wirklich aufgefallen. Und diesmal,
also Jesus macht das, wo er in sein Elternhaus reinkommt.
Ja,
ne?
Genau.
Deswegen.
Ja, ja, das habe ich gesehen. Und das ist jetzt wirklich mehr oder weniger Zufall, aber ich kann es tatsächlich beantworten, weil das eine fromme jüdische Tradition ist, die auch quasi auf den Auszug aus Ägypten zurückgeht. Es gibt so eine Stelle im 5. Buch Mose, Deuteronomium, ne, vor dem berühmten Schma Israel, höre Israel, vergiss nicht die Gesetze, die ich dir gebe. Und da gibt es ja diese Anweisung für diese Kapseln, die da die frommen Juden beim Gebet haben, an der Stirn und an den Ellenbogen. Und es wird dann aber auch gesagt, schreib dir das an die Pfosten deiner Haustür und an die Tore deiner Städte. Und das ist so eine Tradition, das haben die eben auch, ne, so. Das haben die, denke ich, auch damals so gemacht. Man hatte dann diesen Text auf einer kleinen Pergamentrolle in der Kapsel und das wurde dann an den Türpfosten bzw. Türrahmen, ne, ist ja ganz normal, also an die Seite von der Tür. Das wurde da angebracht.
Eine Kapsel?
Ja, eine kleine.
Wie so eine kleine Tablettenkapsel, muss ich mir jetzt vorstellen?
Ja, länglicher. Also so fingerlang ungefähr, also praktisch eine Röhre.
Ich verstehe,
Ich weiß nicht, wie das damals war, aber heute. Wenn man die heute sieht, ist das so eine längere Röhre sozusagen, die man oben und unten zumachen kann. Da ist dann die kleine Pergamentrolle rein und das ist eben ein heiliger Text. Und das ist eben das Schöne, das das ist eben nicht nur Ehrerbietung, das ist ja so Liebe. Das merkt man da bei Jesus so. Das ist fast so, als ob er seinen nicht anwesenden Vater begrüßt.
Ja.
Natürlich, Gott ist ja auch, ne, ist der Vater, den kann er damit dann auch liebevoll begrüßen. Und das finde ich wieder so schön. Also, dass diese Mischung aus Ehrfurcht und Liebe, dass das da so mit reingenommen ist. Und wie gesagt, das ist so eine Tradition. Also Frau
auch Liebe zum Wort. Im
genau, zum, ne? genau zum Wort Gottes. Ne? So eine wirkliche Herzensliebe dazu. Und das ist eben eine Tradition bis heute. Fromme Juden machen das, ne? Wenn es da so eine Kapsel gibt, dass die dann da die Finger zum Mund führen und dann so die, also damit quasi diese Kapsel küssen. Also eine, auch so ein schönes Detail, ne? So wie, es ist mir nur so halb aufgefallen, was mir so aufgefallen ist, was ich auch schön fand, ne, wenn die Jesus und Maria begrüßen mit diesem Shana Tova. Ne, also das ist einfach wie frohes Neues. Ne? Also da kenne ich ja. Also ne, da sind die spärlichen Reste vom Hebräisch-Kurs noch da. Ne? Also Rosh Hashanah, das ist Neujahrsfest, ne, Anfang vom Jahr, also Jahresanfang.
Ich habe auch Gute Nacht gegoogelt. Die sagen auch, wenn er ins Bett geht.
Genau. Ja. Ne? Diese, ne, und das so im O-Ton sozusagen, das sind halt so schöne Sachen. Mhm. Und das gefällt mir halt total, weil das so wertschätzend kommt. Ne? Ja. Und dass das eben nicht nur so, ne, also so als ehemalige Katholik kann ich das ja so anmerken, das ist dann eben nicht so was, was so runtergeleiert wird oder was man halt macht, weil man das macht, sondern das ist so gefüllt mit dieser Gottesliebe. Das ist
vollkommen.
Das ist so schön. Ne? Also wie die sich gegenseitig das wünschen, diese innige Beziehung zwischen Jesus und Maria, die da so klar wird. Und eben auch seine innige Beziehung zu den beiden Vätern, mit denen er sich ja auseinandersetzen muss. Und das finde ich total schön. Und eben wie die das da so einbringen, finde ich auch.
Finde ich auch sehr inspirierend, muss ich sagen. Also ich habe darüber nicht so viel nachgedacht, deswegen es war jetzt gut, dass wir das hier nochmal bequatscht haben. Aber diese kleinen Rituale, auch zum Beispiel in der katholischen Kirche, ich war jetzt neulich für längere Zeit in einem katholischen Kloster und da sind mir auch viele Kleinigkeiten aufgefallen, bei denen ich erstmal per se gedacht hätte, was ist das denn für ein Kauderwelsch? Ne? Was plappern die jetzt da? Mhm. Und dann habe ich gemerkt, nein, die plappern nicht, sondern das ist deren Beziehungsarbeit mit Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, wer auch immer da gerade für sie wichtig ist. Und das sind so Sachen, die in ihren Alltag integrieren und deswegen habe ich das Gefühl, strahlen die halt auch so viel. Also weil die so praktische Dinge machen und da denke ich mir, eigentlich müssten wir uns auch mal irgendwo, weißt du, an unseren Türpfosten machen und immer wieder irgendwie halt so eine kleine Jesus-Verbindung aufbauen.
Ja,
damit, ne?
Ja, total. Das ist eigentlich eine sehr schlaue Weise, sich Gott und Jesus in den Alltag wirklich zu holen, ohne viel Brimborium, aber so ist er dann präsent.
Ja, finde ich sehr schön.
Ja, wirklich.
Dankeschön, Björn, für die Erklärung auch nochmal.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar habe ich gerade zwei tolle Weiterleitungen. Und zwar einmal hast du gerade gesagt, ehemaliger Katholik. Und zum Zweiten, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht hört ihr im Hintergrund ein paar Schafe hier vor unseren Nachbarn. Es ist Sommer, wo wir es aufzeichnen. Wir haben die Tür auf und hören die Schafe.
Also es sind nicht Kain und Abel.
Genau, Kain und Abel. Ich möchte nämlich auf die Brüder von Jesus zu sprechen kommen. Und habe mir gedacht, vielleicht gibt es ja doch einen tieferen Hinweis.
Ja. Mhm.
Weil ich habe gerade eben noch mal so kurz drüber nachgedacht, als die Brüder Thema waren. Es muss schon schwer gewesen sein, mit dem Sohn Gottes als Bruder irgendwie. Ich meine, wer bekommt da keine Komplexe? Wobei Jesus das wahrscheinlich alles sehr nett gemacht hat. Aber also das ist, glaube ich,
immerhin hat er auch Leseprobleme und sowas. Also er war ja nicht
genau,
so, als wäre keine Meister vom Himmel gefallen.
Es flog ihm nicht alles zu, ne? Das sieht man auch in der Folge, ja.
Aber meine Frage wäre, ich habe mal gehört, ich habe mal so ein Buch gelesen, dass bei Katholiken, ich weiß nicht per se, aber da schien es mir fast schon so ein Problem damit haben, dass Jesus leibliche Brüder gehabt haben soll in der Serie. Und meiner Meinung nach auch in der Bibel ist es ganz klar, Jesus hatte auch Brüder. Sind das nicht, ist das nicht der und deine Brüder sind noch da?
Mhm.
Ist das, Björn, kannst du dazu irgendwas sagen, das übernehmen die ja jetzt einfach hier ganz normal. Die sind jetzt gerade nicht da, weil ist doch für sie nicht leicht. Da finde ich, kommt die Mutter sehr authentisch rüber, weil die hat natürlich auch ein Herz für ihre anderen Söhne.
Ja, das wird in der Bibel ein paar Mal gesagt, dass dieses Verhältnis nicht einfach war. Also man geht davon aus, dass sich die Geschwister, die da waren, eigentlich erst richtig nach seinem Tod der Gemeinde angeschlossen haben.
Dann waren die aber Teil der Gemeinde.
Dann waren die Teil der Gemeinde.
Den Jakobus,
genau, der sogenannte Herrenbruder, der war dann Leiter der Gemeinde in Jerusalem.
Der war richtig
der war, genau, der war dann richtig wichtig. Und nochmal auf die Frage zu kommen, ne, also wie gesagt, von meinem katholischen Hintergrund her, das weiß ich tatsächlich, das ist halt ein Problem für Katholiken wegen der Jungfrauengeburt. Ne? Und das, dann muss man diese Geschwister mehr oder weniger wegerklären.
Aber wenn Jesus der älteste Sohn war, dann war sie bis dahin? Oder
ich glaub,
sie war immer Jungfrau.
Immer die Jungfrau. Die ist die
ja,
ewige
also
Jungfrau,
das ist so im Grunde so. Ne? Also okay. Klar, dass sie den Jesus bekommen hat, das kann man dann mit dem Dogma noch vereinbaren, aber dass dann da noch von jemand anderem andere Kinder oder so, das passt dann scheinbar nicht. Aber ich denke auch, also mir ist das wichtig zu sagen, also würde ich auch wirklich, glaube ich auch wirklich so, ich finde die Bibel da relativ eindeutig. Mhm. Ne? Du hast ja schon diese Geschichte angedeutet, da gibt es ja diese Stelle, wo Jesus mal wieder, wo ne, Massenauflauf, weil Jesus predigt oder unterrichtet und dann kommt ein Jünger und sagt, da stehen deine Mutter und deine Geschwister und dann haut da Jesus praktisch ja, so richtig drauf, was ja auch skandalös ist für die damalige Zeit, ne, die Familie anzugreifen. Ja, wirklich, ne, das ist bestimmt für die schwer gewesen, weil Jesus dann eben sagt, meine Mutter und meine Geschwister, die stehen da und dann damit meint er die Jüngerinnen und Jünger, die ihm da zuhören. Das funktioniert, also die Pointe der Geschichte funktioniert ja gar nicht, wenn dann alle gedacht haben, ja, das ist nur so eine Anrede, Bruder, Schwester oder irgendwas. Nee, also ich würde mal sagen, mindestens Halbgeschwister und da hat auch, wie gesagt, bevor dieses Dogma aufkam, niemand ein Problem drin gesehen. Okay. Das war eine normale jüdische Familie und er war der Erstgeborene und ja, also ich denke das. Ich denke, er hat Geschwister gehabt und wie gesagt, wenn man unbedingt will, dann kann man versuchen, das wegzuerklären, aber ich finde, das ist schwierig. Also
muss man ja auch nicht unbedingt wollen jetzt.
Nö,
wir wollen nicht.
Wir
wollen nicht.
Nö, wir müssen
und
das
die
gar
Serie
nicht wollen.
Wahrscheinlich auch nicht.
Nein, nein.
Okay, und dann noch eine Frage, damit kommen wir auch direkt zur Handlung wieder zurück. Der Lazarus zieht Jesus ein bisschen damit auf, als sie so durch dieses Volksfest da stolzieren, dass er ja auf keiner richtigen Rabbi-Schule gewesen ist. Und er war natürlich als Kind in der Tora-Schule von Rabbi Benjamin, also ich denke mal in der Orts-Tora-Schule dort,
genau.
War jetzt das größte Dorf und wie alle Jungen vermutlich. Ich habe auch so halb im Ohr, dass in der Bibel schon mal öfters die Frage von den Pharisäern kommt, bei wem warst du denn in der Schule und nach welcher Schule bist du denn auch? Björn, kannst du da vielleicht was zu sagen? Weil das ja auch hier so ein bisschen diese Legitimation von Jesus angesprochen wird.
Ja, natürlich. Also das ist ja auch wieder ne, dieses Thema, das sich da so durchzieht, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Ne? Ja. Also niemand Besonderes und schon gar nicht der Messias und so. Und das wiederholt sich jetzt hier im Grunde, dass die Leute sagen, ja gut, der war jetzt halt in so einer, ich will mal sagen, popeligen Provinz-Torah-Schule. Ne? Also nicht wie bei Paulus, wo alle sagen, ja, das war der Superschüler von Gamaliel. Ne? Und Gamaliel war auch jemand, ne? Also jemand aus Jerusalem, Prominenz, den kannte man, war bei Jesus nicht so, aber natürlich, ne, es gibt tatsächlich Stellen, ich meine, bei Johannes gibt es da so eine Sache, wo er in Jerusalem dann tatsächlich lehrt und die Leute dann verwundert fragen, der hat ja doch gar keinen Lehrer, wie kann der sich mit der Bibel so gut auskennen? Aber damit ist natürlich nicht gemeint, dass Jesus keinen Unterricht hatte, sondern das ist eher so diese Prominenzfrage, das ist ein Niemand, das ist ein Niemand und auch seine Lehrer, die sind nicht erwähnenswert und ich finde das spannend, das wird ja auch entfaltet in dieser Folge. Mhm. Ne, der erste Unterricht war bei den Eltern, ne, das sieht man ja. Josef bringt ihm Lesen und Schreiben bei. Und was ich übrigens super toll finde, es ist ja genau die Jesaja-Stelle, die dann zum Stein des Anstoßes wird in dem Synagogengottesdienst. Ne, und das ist auch schon
und
toll.
Und übrigens auch die Stelle, die er den Kindern gegenüber zitiert, als sie fragen, was der denn der hat. Und das ist auch eine ganz tolle Szene, weil er dann
aber das ist ein super Hinweis, das wusste ich gar nicht mehr. Ja, also übrigens, die Kinderfolge ist natürlich auch eine von meinen Favorites, ne, aber da, nicht jetzt.
Ich rufe mal ein bisschen näher.
Also man weiß es ja gar nicht so genau. Also Schulen in dem Sinn gab es nicht. An den Synagogen wurde eben nicht nur Gottesdienst gefeiert, da wurde auch unterrichtet. Und klar, also ich denke, das ist so gelaufen. Erst hat Josef den unterrichtet. Und das Schöne, man merkt eben auch, ne, also Jesus stellt ja die Frage, was heißt denn jetzt brokenhearted und
so
Josef
schön,
erklärt das so schön und das ist ja auch eigentlich ein so ein zentrales Stück von Jesus Theologie und das hat ihm Josef beigebracht, das finde ich schön, ne? Einfach, das ist, dass das da so lapidar kommt. Und ich denke, der war dann bei dem Rabbi. Und aber wie gesagt, es gab ja immer Leute, die dann auch weitergedacht haben oder ne, mehr gesehen, mehr verstanden haben oder Bibel auch anders verstanden haben. Und das ist dann eben, ne, dann ist der Schüler seinem Lehrer quasi über den Kopf gewachsen.
Ja, aber machen die irgendeine
Jesus.
Prüfung oder werden die dann irgendwann zum Rabbi geschlagen oder, also weißt du, was ich meine?
Das weiß ich gar nicht. Ich denke schon. Also ich denke, das wird schon geregelt gewesen sein in einer gewissen Weise.
Gerade in dieser Kultur, wo es quasi alle möglichen Quasten und...
Ja, und zum Beispiel, Jesus liest ja aus der, ist ja nicht die Tora-Rolle, ist die Jesaja-Rolle, aber das ist ja heute die Bar Mitzwa. Ne, also wenn die jüdischen Kinder religionsmündig werden, das ist so ein Initiationsritus sozusagen, dass die dann das erste Mal im Gottesdienst aus einer Rolle vorlesen dürfen. Und darauf zielte auch, das war das erste Hauptziel dieses Unterrichtes, dass man in der Lage war, mit Anstand diese Lesung zu vollziehen und natürlich das dann auszulegen oder so wie Jesus das gemacht hat. Das war dann schon, waren die höheren Weihen. Ne? Okay. Also wenn man dann mehr, also wenn man Anerkennung hatte oder so. Aber wie gesagt, viel mehr weiß ich nicht. Also wie man jetzt zum Beispiel quasi offiziell dann zu einem Rabbi wurde. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, Rabbi ist ja aus heutiger Sicht beides, ein Titel und eine Eigenschaft. Ne, hier in der Serie ist das ja eine Anrede für Lehrer.
Genau.
Und ich meine, lehren konnten viele, Schüler hatten viele. Heute, wenn man Rabbi hört, denkt man ja so wie, ne, wie ein katholischer Priester oder ein evangelischer Pfarrer. Das war ja damals nicht so, ne, weswegen zum Beispiel auch Leute zu Recht gesagt haben, Jesus war in dem Sinne kein Rabbi und schon gar kein Typ. Typischer Rabbi, weil beim Rabbi war zum Beispiel klar, der heiratet und hat Kinder. Das hat Jesus ja nicht gemacht. Jesus war ja ein Nazoräer, nur so ein Erstgeborener, so ein Ausgesonderter sozusagen. Da war von diesem Hintergrund her klar, dass der nicht heiraten und keine Kinder kriegen wird. Das sagt ja Josef übrigens auch zu ihm. Ne? Ich denke mal, du wirst keinen Sohn haben. Ne? Und, also,
Josef hat sich das schon denken können.
Also ja, aber man,
so habe ich das auch gedacht.
Ne, man kann die Frage mit einem ganz klaren Jein beantworten. Also klar, Jesus ist Rabbi, aber er ist nicht Rabbi. Ne? Also wie er eben auch nicht ein katholischer Priester oder ein evangelischer Geistlicher war.
Kannst du das bitte noch mal kurz erklären mit dem Nazoräer?
Ja, das ist auch so eine Schwierigkeit. Eine Zeit lang hat man so gedacht, Nazareth ist wie Bielefeld. Das gab es gar nicht. ja, wirklich, weil Nazareth ist jetzt ganz spät belegt und tatsächlich haben Leute dann die These aufgestellt, das ist irgendwie eine Erfindung. Und wie gesagt, die Sache mit den Nazoräern, das gab es, das war so eine Artikel. Ne? Also es war eh klar, der Erstgeborene ist quasi, der gehört Gott.
Ne? Der Geweihte,
ne? Der war sozusagen, das war besonders. Okay. Und dann gab es aber so, Paulus macht deswegen manchmal so komische Sachen, ne? Hat dann so die Haare scheren lassen oder so komische Dinge. Das hat mit so einer, dann manchmal wurden Gelübde abgelegt oder so, aber ich weiß das jetzt auch nicht ganz genau. Aber jedenfalls, eine Zeit lang hat man sich ein bisschen gestritten, war Jesus von Nazareth wirklich Jesus von Nazareth oder war das Jesus der Nazoräer? Weil das ist von der Schreibung und so ist das fast identisch. Aber Entwarnung, inzwischen ist man schon der Meinung, das war einfach Jesus aus Nazareth, weil halt, wenn man aus Nazareth stammte ne, und so. Ja. Aber wie gesagt, das überschneidet sich. Ach, ne? Cool. Also das ist schon klar, dass Jesus als Erstgeborener und dann auch noch unter diesen besonderen Umständen, die wir ja kennen, dass das halt anders war als bei anderen. Ja. Und dass er dann eben auch ein anderer Lehrer war und mit seinen Jüngern das ein bisschen anders war, als man das vielleicht so kannte.
Cool.
Ja, vielen Dank. Ja, da haben wir richtig was gelernt. Ich habe noch einen ganz kurzen Hot-Take von mir. Und zwar, sag mal was dazu, Jesus beim Sport ist eher eine langweilige Szene gewesen oder sehe ich das jetzt zu simpel?
Also, wenn du dich dabei langweilen wolltest, also ehrlich gesagt fand ich, klar, ich habe mich natürlich auch gefragt, muss Jesus jetzt dieses Ballspiel mitmachen?
Und ist dann auch noch so lange und so Spannung aufgebaut, es geht um nichts und dann, ja gut.
Ja, aber das fand ich das Interessante. Es ist ja kein Sport, es ist ein Spiel und es ist competitive, es ist ein Wettbewerb. Und das gehört für mich zur Einführung von Lazarus. Weil Lazarus trumpft auf. Ne? Ja, Lazarus sagt dann so, wenn Jesus so weitermacht, dann bin nicht mehr ich die Berühmtheit aus Nazareth, sondern er. Mhm. Und da klopft sich Lazarus ja selber auf die Schulter. Ne? Also eigentlich finde ich den am Anfang gar nicht so sympathisch. Das ist so der, das ist der erfolgreiche Geschäftsmann. Mhm. Und er fängt ja auch damit an, ja, Jesus wollte ja nicht mitmachen. Jetzt, das hat er jetzt davon. Mhm. Ne? Und hinterher in der Synagoge.
Bethanien fällt dann aber auch
ganz
direkt.
Ganz genau, ne? Kommt nach Bethanien. Ne? Da ist der Luxus, da hat er bestimmt ein schickes Haus oder so. Keine Ahnung, werden wir bestimmt noch sehen. Und ich finde, das trägt...
Haben wir übrigens vielleicht sogar im zweiten Weihnachtsspecial gesehen, weil da ist ja Lazarus zu sehen, als er die Maria von Magdala beherbergt.
Aha. Aber hatte egal. Hatte ich jetzt gar nicht.
Ist mir zu warm dafür, darüber
nachzudenken. Hatte ich gerade, hatte ich nicht präsent. Ja, interessant.
Muss ich mal nachgucken.
Mhm. Ja, wirklich.
Ah, okay.
Will ich auch mal wissen. Naja, und jedenfalls, das ist so typisch, er zieht Jesus in zwei Sachen, in dieses Spiel, wo eigentlich allen klar ist, Jesus will das gar nicht und er ist auch nicht besonders gut drin. Aber das ist auch wieder sozusagen, ne, also das sagt ja Lazarus sogar wörtlich, bevor er in der Synagoge predigen darf, genau. Ne, so ehrenvoll, wollte ich ihn so ein bisschen, und humble ist ja doppeldeutig. Genau. Man könnte sagen, ich will ihm ein bisschen Bescheidenheit beibringen, man könnte aber auch sagen, ich wollte ihn vorher ein bisschen demütigen. Und das ist ja schon zweischneidig, ne? Also auch diese kumpelhafte Freundschaft da, die er da so auspackt. Und Lazarus ist halt der voll, ne, das absolute Alpha-Männchen. Ne? Ich darf ich mal das Finale von eurem Spiel klauen, weil ich will das jetzt mal kurz gewinnen.
Das ne,
so,
hab
geht,
ich mir auch gefragt.
So geht er da ja rein. Ja. Und das ist halt eine andere Art von Spannung. Mhm. Und ich glaube, das ist auch gut, um dann würdigen zu können, dass Lazarus dann tatsächlich in der Synagoge, wo es wirklich brenzlig wird, dann eben nicht nur eine große Klappe hat, sondern auch versucht, für Jesus einzustehen.
Ja.
Ne, ist zwar unnötig, aber er versucht, Jesus
aber
da rauszu...
Aber diese Freundschaft wird dadurch gut begründet.
Ja,
ne? Und dass das ein Typ ist, auf den sich Jesus verlassen kann, der später auch
aber,
mit der Mutter zum Grab kommt und das auch wahrscheinlich weitergesagt hat. Ne? Er flüstert ihm ja was zu und dann flüstert er doch, glaube ich, Maria was zu, als sie so verzweifelt.
Ja.
Und ich habe, also gut, dass du sagst, Björn, dass das damit Lazarus so ein bisschen charakterisiert wird und eingeführt wird, braucht die Figur ja mit Sicherheit auch. Ich habe so ein bisschen gedacht, mir war gar nicht so unsympathisch. Ich glaube einfach, man sieht auch ein bisschen, das ist eine amerikanische Serie, Sport, Amerika, Kumpeltyp, so der Nachbar, der
das ist
der
eigentlich so der amerikanische Harvard-Absolvent,
genau.
Ne? So der Erfolgstyp, ne? Und jetzt kommt da der abgerissene Wanderprediger, also ne, so.
Aber bevor du das jetzt so gesagt hast, habe ich eigentlich gedacht, das ist typisch The Chosen, positiv, aber jetzt nicht so gut umgesetzt, weil ich fand die Szene wirklich ein bisschen langweilig. nämlich habe ich gedacht, jetzt gibt es viele E-Mails an die Macher von The Chosen von Eltern, deren Kinder schlecht in Sport sind.
Ja.
Und die sagen, oh, endlich sehe ich mich mal wieder und so weiter. Da habe ich gedacht, Jesus war in Sport gar nicht gut. So nach dem Motto, das haben wir uns mal überlegt, warum nicht? Und das ist jetzt mal für diejenigen, die immer zuletzt gewählt werden. So.
Ja.
Aber das fände ich ein bisschen gefährlich, aber ja gut.
Ja, aber ich habe ehrlich gesagt den Gedanken auch dahinter gesehen, dass Jesus da tatsächlich entweder ein bisschen auf Bescheidenheit zurechtgestutzt wird von Lazarus oder dass er sich selber zurücknimmt nach dem Motto, ich versuche das jetzt, aber ich muss nicht überall und immer der Beste sein.
Ja.
Ne, und er setzt sozusagen auch seine, das ist ja so auch so eine Versuchung für Jesus,
wofür
setzt er seine besonderen Fähigkeiten ein, nicht für sowas. Natürlich, also das ist eine kleine Versuchungsgeschichte in meinen Augen.
Ja, das habe ich auch schon gedacht.
Wow, also
und insofern, da kommt halt schon Spannung.
Ich hätte jetzt schon die Schere im Schneiderraum rausgeholt, aber hier wird ja einiges an Gold gehoben.
Ich muss sagen, ich habe die Szene jetzt auch nicht mit Genuss geguckt. Aber
also,
wenn man darüber nachdenkt.
Also jetzt, wo keiner zuhört, ich fand die auch ein bisschen lang. Aber wie gesagt, die hat schon auch
hat schon einen Sinn.
Ja.
Also auf dem Papier gab es einen Sinn und den sehen wir auch. Gut. Also, kommen wir langsam zur absoluten Spannung in der Synagoge. Und da wird es ziemlich schnell ziemlich heftig. Und ich möchte vorher noch kurz sagen, Rabbi Benjamin oder Rabbi Benjamin, fand ich schon auf dem Fest richtig klasse. Erstens, super gecastet, der Bart, das Alter, die Statur, überhaupt wie das so rüberkommt. Und auch ein toller Schauspieler, oder? Wie der nachher so, ich glaube, einerseits denkt er irgendwie, jetzt kommt dieser... Jetzt kommt
Bengel.
Dieser Bengel zurück, den ich noch kenne von früher und steht mir hier die Show oder lässt mich ein bisschen alt aussehen. Aber andererseits will er ihm, glaube ich, wirklich dem Sohn des Dorfes überhaupt nichts Böses. Kennt ihn ja schon seit klein auf und also auch was in seinem Gesicht passiert, als er nachher sich zum Äußersten gezwungen sieht.
Ja.
Da guckt er auch wirklich so weg, so als ich zerreiß mir das Gewand, aber, du zwingst mich, mein Lieber, und er gibt ihm ja noch, reicht ihm ja noch mehrfach die Hand.
Ja,
ne? Was sagt ihr? Also ich finde den Schauspieler toll.
Ja, für ja.
So, echt.
Nee, ich finde den auch gut. Und der ist ja in einer anderen Weise auch so eine ambivalente Figur wie Nikodemus, so hin und her gerissen. Und ich finde, das macht er sehr gut. Ne?
Ja.
Genau wie du gesagt hast, das hätte ich auch so angesprochen, als die Jesus da runterstürzen wollen, dass er wirklich, er will das nicht. Ne?
Ja.
Er will Jesus nichts Böses, er baut ihm noch zwei Brücken, ne? Und Jesus aber, ne, er ist da richtig im Bedrängnis. Und ich finde, das hat der Schauspieler echt gut eingefangen.
Ja.
Wirklich.
Ja. Mir kommt dieser Synagogengottesdienst, oder wie nennt man das?
Ja.
Der kommt mir irgendwie total locker, eher so im Moderationscharakter und überhaupt nicht so liturgisch vor, sogar liturgischer, weniger liturgisch als unser Gottesdienst, weil so Zwischenrufe und...
Dass die da aber einfach nur so rumsitzen und rumstehen.
Ja, genau, das genau auch von der Sitzordnung.
Ja.
Fand ich es irgendwie sehr locker. Also ich introduce hier mal kurz Jesus und alle kennen ihn schon und dann gibt es einen Zwischenruf und Jesus macht noch einen Kommentar. Björn, als Zeitzeuge.
Genau.
Meinst du, das ist irgendwie authentisch oder hast du da mal irgendwie was zu gehört? Weil, keine Ahnung.
Ja, also ich habe mich mal an anderer Stelle ein bisschen damit beschäftigt. Ich weiß da kaum was drüber und ich hatte ehrlich gesagt den Eindruck, es weiß auch sonst kaum jemand was. Also wir wissen, man weiß nicht genau, wie das im Einzelnen abgelaufen ist. Mir kam es sehr authentisch vor. Also was ich sehr spannend fand, war das Gebet am Anfang. Weil das fehlt ja in der Lukas-Stelle, die hinter dem Abschnitt steht. Und ich weiß zum Beispiel, habe keine Ahnung, ob das jetzt so ein typisches Gebet ist, dass man in Rosh Hashanah am Jahresanfang spricht. Weil da wird ja wieder diese immense Spannung aufgebaut. Ja, nicht nur schenk uns eine schöne Ernte, sondern lass den Messias endlich kommen.
Ja,
und dann
genau.
hat natürlich das, was Jesus sagt, noch mal mehr Wucht, wenn der dann sagt, ja, Leute, freut euch, das ist heute wahr geworden. Und aber wie gesagt, zum Ablauf, zum Gottesdienst, also wie gesagt, mit den paar Sachen, die ich da so weiß, das finde ich überzeugend. Also, dass am Anfang ein Gebet gesprochen wird, ne, dass dann vielleicht mal ein Shofar, da, keine Ahnung, was die für Musik gemacht haben oder so, weiß ich nicht oder so. War wohl normal, dass die Frauen da mit drin saßen. Klar, Frauen unter sich und die Männer woanders, aber es war nicht so wie später, dass die dann hinter eine Schranke verbannt wurden oder so. Und klar, dieses Lockere, das liegt natürlich daran, dass dramaturgisch der Akzent ja nicht quasi auf dem Gottesdienstteil, sondern auf dem Predigtteil. Und der Predigtteil, und das halte ich auch für überzeugend, der geht ja quasi in den Diskussionsteil über.
Ach, das wie war gesagt, also so intendiert.
In der ich denke schon, in der Synagoge wurde ja auch gelehrt und die Predigt, also wie gesagt, Predigten gab es eigentlich in dem Sinne nicht, sondern das war ein Spin-off. Ne? Also es fing an mit der Lesung, das gab es schon sehr lange und dann irgendwann wurde mal was Erklärungsbedürftiges ein bisschen erklärt, vielleicht das Wort heißt das und das heißt das und dann später, ne, und hier wird ja schon quasi eine richtige Predigt draus und dann wird ein Kontroversgespräch daraus. Ja. Aber das ist eben auch logisch, weil wenn alle das abnicken, klar, dann gibt es vielleicht kurz Beifall und dann geht man zur Tagesordnung über. Aber wenn nicht, dann halt auch nicht. Ne? Und ich meine, diese ganzen, und das ist ja quasi diese professionellen Rabbis, die lernten ja mit so Streitgesprächen. Ne? Also die haben ja keine theologischen Abhandlungen geschrieben oder gelesen, sondern das waren genau solche Diskussionen. Ne? Wann hat wo wer was gesagt? Steht das in der Tora, steht das da nicht da? Und wenn ja, wie ist das gemeint? Und diese ganzen, also genau, also ich fand das total in, so wie ich mir das vorstelle, aus dem Zeitkontext her, finde ich das total überzeugend so dargestellt und eben auch dramaturgisch umgesetzt.
Mhm. Auf jeden Fall auch zum Anschauen eine super spannende Szene, wie ich finde. Und ich lese mal kurz vor aus Lukas 4, auch nach Luther, weil es ein bisschen epischer klingt, finde ich. und ich finde, das ist dann auch angemessen, weil, also, man könnte jetzt auch die Musik dazu einspielen. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Das hat Jesus vorgelesen. Dann macht er ja diese krasse Pause und sagt dann, jetzt und hier wird dieses Wort wahr.
Ja.
Und ich finde es echt total krass. Das finde ich, ist ähnlich auch bei dem Gespräch von Jesus und Nikodemus gewesen, wie die einen Dialog oder so ein Dialog kann man ja schon sagen, oder so ein kurzes Gespräch aus der Bibel. Die Szene dauert 10 Minuten, ne? Wie die das entfalten und spannend machen, aber trotzdem authentisch, dass man das Gefühl hat, dass das passt schon. Und ich finde es total klasse. Ein tolles Schauspiel übersetzt. Und der Benjamin sagt dann, ja, warum hörst du auf, wenn es nämlich bei Jesaja dann weiter um die Rache geht? Und ich finde, das ist dann ein sehr schöner Kniff. Darauf sagt Jesus, dass die Rache später kommt und er sei zur Erlösung da und nicht zur Rache. Und dann ist er dann das Zentrum. Und darum, dann gibt es ja so ein bisschen nachher das Widerwort, wofür hält er sich? Und Moment mal, sagst du, du bist ein Prophet oder mehr und so. Das finde ich ganz, ganz cool gelöst. Und dann gibt es ja auch, und das war mir gar nicht bewusst, dieses Beispiel von Naaman und der nichtjüdischen Witwe. ist ja wirklich biblisch, ne? Und das kommt so organisch rüber, finde ich.
Das hat er ultra gut erklärt, fand ich.
Das passt total gut.
Und das steht aber genauso hier, bei Lukas.
Ja.
Ne?
Ja,
das
wusste ich gar nicht viel mehr. Kürzer. Ja, genau. Das ist biblisch. Aber dass Jesus das heranzieht als Beispiel, ihr braucht doch Buße. Mhm. Ihr braucht nämlich unbedingt, ihr müsst selber wissen, dass ihr die Gnade Gottes, dass ihr deren bedürft.
Ja, genau.
Ne? Und dann sagt Rabbi Benjamin ja, nein, wir sind aus Abrahams Schoß und das brauchen wir nicht. Und das steht ja so in der Bibel nicht. Aber dass es das ist, woran sich die Leute ja... Mhm.
Genau, dass das der Stein des Anstoßes ist.
Genau,
das wird da ganz deutlich.
Das finde ich total klasse. Mhm. Und ich finde, das ist dann so ein bisschen, ich habe noch mal ein bisschen nachgeblättert, ein bisschen wie bei den Ich-Bin-Worten. Da ist es ja auch so, dass nachher ganz viele sagen, so, jetzt, das ist mir genug. Mhm. Und dann sagt Jesus doch nachher zu seinen Jüngern, deswegen passt es natürlich nicht, weil es woanders war. Aber vielleicht haben die sich das ein bisschen da geborgt, auf jeden Fall. Mhm. Wo die Leute halt sagen, das ist eigentlich nicht auszuhalten, das so zu hören.
Genau, ne? das können die nicht ertragen, und, das zu hören.
Ja, wie habt ihr die Szene empfunden?
Ja, also ist das emotionale Herzstück. Mhm. Ne? Also eigentlich bin ich ja schon so auf dieses intime Gespräch zwischen Maria und Jesus voll emotional eingegangen. Aber das ist natürlich wirklich, da geht's wirklich ans Eingemachte. Und ich finde eben, die haben das dramaturgisch wirklich toll gemacht, dass man da so wirklich auch mit reingezogen wird und das eben auch, wie du sagtest, ne, dass man verstehen kann, warum die sich so aufregen. Dass das nicht so nur so eine Selbstgerechte, dass man denkt, naja gut, das muss man nicht ernst nehmen, sondern dass man wirklich merkt, die Leute sind zerrissen. Und was ich ganz toll finde, ist, ich wollte es gerade schon kurz ansprechen, aber das passt hier auch super rein, in der Spielszene, also bevor Lazarus Jesus zu diesem Ballspiel zwingt, sind ja auch die Schwestern dabei.
Oh,
ne?
Ja, das wollte ich einfach sagen.
Und Maria will ja schon die Messias-Frage stellen, kriegt aber mehr oder weniger den Mund verboten. Ja. Ne? Und dann sagt Lazarus, ja, sieh ihr nach, dass sie Maria ist. Und, das ist ja nur so ein, ja, der Germanist würde jetzt sagen, so ein Subtext. Also das wird nur so kurz eingeblendet, aber ich finde das total beeindruckend. Ne, man sieht ja nicht nur Jesus, wie er spricht, sondern die Reaktion der anderen. Ne, wie die erst von Zustimmung zu, sie können es nicht glauben, bis zu, jetzt fällt uns gleich der Himmel auf den Kopf. Mhm. Und sie steht, ist glaube ich die einzige Frau, die sichtbar steht und sie strahlt.
Ja.
Sie ist die Einzige, die das so in sich auch, also quasi die spätere Musterschülerin, die das bessere Teil erwählt, also die Jüngerin, die versteht und gut heißt, so nach dem Motto, ja, jetzt wissen wir es, jetzt hat er es gesagt, jetzt ist es soweit. Mhm. Das finde ich, und eben diese Spannung zwischen den einen, für die sich quasi der Abgrund auftut, und die anderen, die denken, ja, jetzt ist es. Ja. Jetzt haben wir den Messias in unserer mini-popeligen Synagoge hier in Nazareth stehen. Ne, also diese Wahnsinnsspannung zwischen denen, die begeistert Ja schreien und denen, die sagen Oh nein. Mhm. Ne, was ja ganz typisch ist und was ja auch das Kernstück von der ganzen Erfahrung im Neuen Testament ist, dass eigentlich ja sozusagen zwischen Begeisterung und Verketzerung, sage ich jetzt mal, dazwischen gab es nichts im Grunde. Und das ist, also ich finde, das ist wirklich echt...
Das war auch eins meiner Highlights, muss ich sagen. Weil es ja wirklich direkt, nachdem Jesus diese Frage beantwortet, ne, und sagt, ja, siehst du diese Reaktion und dann dieses Strahlen von Maria, da muss ich auch sagen, mega Schauspielerin. Mhm. Also ich habe ihr das abgekauft, wie ihr Herz davon überquollt.
Ja, und auch dafür gecastet. Das fiel mir nämlich ein bei der Frage. Also das fiel mir nämlich ein bei der Frage nach dem Rabbi, der ist super gecastet und alles, aber sie auch.
Ja.
Sie ist wirklich genau für diesen Moment. Ja. Sie muss nichts sagen, sie muss nichts machen, sie steht nur da und hat dieses, ich hab's doch gewusst, Strahlen.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Ja. Ne? Das ist super gelungen.
Das,
die werden wir auch nochmal wiedersehen.
Na klar, natürlich.
Auf jeden Fall.
Das ist ja nicht umsonst besetzt. Ne?
Klar. Aber also Björn, du hast gerade gesagt, es gab eigentlich nichts zwischen entsetzt oder ich habe auch die Mutter. Ja, genau, das habe ich nämlich bei der Mutter gesehen.
Ja.
Die freut sich mit Sicherheit, aber sieht auch schon, was hier losgeht und ist dann auch...
Ja, natürlich, die hat mega Angst.
Total klasse. Ne? Also wirklich, wie du sagst, ne, die verschiedenen Reaktionen und auch die verschiedenen, manche rasten schon früher auf und andere sagen dann, wie mit dem Wein, der, wie heißt der
Mann? Raffi, ne?
Raffi. Ja, bis dahin ja schon, aber nicht, dass er der Messias ist.
Ganz genau, ne? Und, also mein Wasser darf er verwandeln, aber nicht mehr, bitte. Genau. Ne?
Das ist,
kann man auch viel draus machen übrigens.
Oh ja, natürlich.
Bis wohin wir Jesus ranlassen und was dann
natürlich.
Aber nicht mehr und so,
Oh ja,
danke, Tabea,
viel, viel Möglichkeiten.
Selbstverständlich, was darf Jesus, ne?
Mein Wasser darf er verwandeln, aber nicht mehr. Ja. Wow, das nehme ich, glaube ich, mit von heute. Das ist gut. Ja, wir haben schon über diesen tollen Satz gesprochen. Ich bin das Gesetz des Moses, eignen sich auch super für den Trailer. Das war damals im Trailer auch schon. Trailer, das war einfach super cool.
Ja, du hast mir das ja mal erzählt. Da hat es Kontroversen gegeben.
Ja, genau, weil das wohl irgendwie, weil das wohl Jesus zugeschrieben wird im Buch Mormon oder so. Und dann gab es natürlich, also deswegen hat das da keiner reingesetzt. Es ist aber einfach ein super cooler Spruch, der einfach passt. Ne?
Ja, es ist auf jeden Fall eine Umformulierung, was Jesus ja definitiv in der Bibel sagt. Ich bin die Erfüllung des Gesetzes. Mhm. Und ich meine, das ist ja nicht viel weniger. Ja. Ne? Also, ne, so wie auch in der Szene ja gesagt wird, es ist doch klar, was ich meinte.
Ja,
oder?
Genau.
Ne? Also Jesus, ne?
Und dann Jesus, du bist nicht hilfreich.
Genau.
War, ne? Aber schon ziemlich geil, fand ich. Ne?
Ja.
Er sagt, nur er kann uns retten und dann sagt Lazarus, nee, so hat er das nicht gesagt.
Ganz
und dann
genau.
Jesus so, naja, so meinte ich es auch.
Ganz genau. Ne? Und dann,
das war auch wieder dieser Humor,
genau,
ne?
Genau, ne?
Der
selbst
in so einer
Szene
rauskommt.
Ne? Genau.
Da dachte ich mir, Jesus,
ja, wobei der Humor jetzt nicht, also ich fand es auch total super, aber das war jetzt nicht ein billiger Lacher oder
Nein,
so.
Nein, überhaupt nicht.
Es passte total.
Ja.
Und ich habe ja schon öfters so, auch ich glaube in der ersten Staffel so drauf abgezielt, dass Jesus diese Autorität hat.
Mhm.
Ne? Und die strahlt ja auch total aus.
Ja.
Danach ja sowieso noch mal mehr, als er dann durch die Menge geht.
Ja, klar.
Was sagt ihr zu der Szene am Abhang? Wir haben es gerade eben schon so ein bisschen gesagt. Ich kann nur diese Autorität hervorheben und du hast gerade eben schon gesagt, die sind einfach still. Das kam mir vor wie ein Theaterstück. Aber als wo die auf einmal alle die Klappe halten und man hätte so eine, wie sagt man, nur eine Nadel hören, fallen.
Stecknadel hätte man fallen hören können.
Mhm. Ja. Und das fand ich so cool. Ja. Und ich musste wirklich an diesen Vers denken, er ging durch sie hindurch.
Er ging durch die Menge hindurch.
Ja, und genau so haben sie es gemacht, ohne Special Effekt.
Ja, vollkommen richtig.
Genau.
Ne, einfach nur, weil er. Ja, weil er Jesus ist und was er sagt, das ist dann so und
Da
hat
musste
diese Autorität.
Ich auch länger drüber nachdenken, muss ich sagen. Also beim ersten Schauen hat mich das wie oft nicht befriedigt.
Echt?
Also ja, das
nicht
ist dann, ja, vielleicht aber auch, weil ich vorher noch, ich war noch zu gefangen von allem, was da irgendwie passiert ist. Und ich habe dann gesessen und dachte mir, das war's jetzt.
Wie zu wen? Ich hätte gerne gewollt, dass er wie so.
Nein, ich hätte natürlich jetzt nicht gewollt, dass Engelsherrscharen kommen und sonst was, aber irgendwie, das ging mir zu, aber ich glaube, ich bin nicht schnell genug hinterhergekommen. Ne? Also manchmal sind so viele Eindrücke, die dann da auf mich einprasseln, dass ich dann das nicht schnell genug alles zusammenbringe und dann brauche ich ein zweites oder ein drittes Mal schauen.
Genau, das ist ja oft
so. Oft hier bei The Chosen, also wie oft ich schon gesagt habe, also beim zweiten Mal gucken, also guckt es euch auf jeden Fall nochmal ein zweites Mal an.
Ja. Mhm.
Und das
mir ging mir auch so, auf jeden Fall. Ne? Also,
der Fall bei mir.
Man nimmt nicht alles auf beim ersten Gucken.
Dann ist der Groschen bei mir gefallen, dass ich dachte, das war so die Gottautorität, die er da in dem Moment halt einfach mal eben wieder so, umgelegt hat irgendwie so. Ja, also,
das Witzige ist, die Lukas-Stelle endet einfach nur damit, er ging durch die Menge hindurch, also er ging einfach unbehelligt davon. Was er sagt, das ist im Grunde Johannes. Das kommt bei Johannes ein paar Mal vor.
Okay.
Meine Zeit ist noch nicht gekommen.
Mhm.
Und das ist das, was er sagt. Das wird heute nicht passieren.
Genau,
nicht heute. Und das ist nämlich auch, sind wir mal zufällig im Hauskreis drauf gestoßen, es gibt bei Johannes wirklich eine Geschichte, die ist eigentlich total witzig. Also die wäre total witzig, wenn man nicht weiß, wissen würde, wie es endet. Da schicken die schon mal ein Verhaftungskommando zu Jesus, aber die Leute sind so geflasht von dem, was Jesus sagt, dass die dann unverrichtete Dinge zurückkommen. Und das ist ein bisschen so wie, Jesus muss die nur angucken und sagen, was wollt ihr? Das Timing ist nicht. Und dann sagen die ja, okay, Jesus, dann kommen wir im anderen Mal wieder. Ne? Also, wie gesagt, ne, es ist eigentlich nicht witzig, aber das ist so
wie
typisch.
Wie bei Star Wars.
Genau.
Wir dürfen passieren.
Okay. Genau, ja, so diese, ne?
Ja.
Und das passt auch so ein bisschen zu dem, wie wir Menschen uns vorstellen, ne, wie Jesus als Gott handelt, nämlich der zerschlägt jetzt die Römer und so weiter und so weiter, der macht alle platt. Der wendet ja nicht mal irgendwie verbale Gewalt an. Mhm. Ne? Also ich hätte gedacht, dass er wenigstens irgendwie so ein bisschen sehr herrisch irgendwie spricht. Mhm. Oder dass man da irgendwie Wut mit oder irgendwas, dass er irgendwas mit seiner Stimme macht. Mhm. Oder wenigstens so, also weiß nicht, aufrichtet oder so. Nein, gar nichts. Ne? Gar nichts, das braucht er alles gar nicht.
Ja, und das, ich finde, das macht das gerade auch in der Szene viel beeindruckender.
Ja, eben, ich aber auch. Total. Ne? Ja. Ja, also wirklich gute Szene. Ich brauchte, wie gesagt, Zeit, mal gucken.
Wir haben noch ein paar Szenen. Jesus trifft sich mit Maria und Lazarus am Grab von Josef. Und bevor sie kommen, denkt Jesus dann nochmal an diese Flashback-Szene. Mhm. Also es gibt diese Flashback-Szene und Jesus denkt an die Zeit mit seinem Vater, mit Josef darüber nach, wo er auch das Zaumzeug des Maultiers bekommen hat. Und also wie steht ihr dazu? Ich mag als Fan grundsätzlich Flashbacks mit alten Schauspielern. Und ich finde den Josef-Schauspieler total super. Tabea, du hast gerade eben gesagt, als kleiner Fakten-Nerd, der Josef-Schauspieler kam auch in einer regulären Folge schon mal vor. Und zwar bei der Hochzeit zu Kana gibt es das Flashback zu dem 12-jährigen Jesus, wo sie ihn suchen.
Ja.
Und da ist die
alte
Schauspielerin
kurz,
ne? Als ein bisschen jünger gemacht, so wie jetzt auch beim Lernen.
Genau, ne? So mit dunklen
und
Haaren.
Genau. Und aber ja, ihr habt es gerade eben schon ein bisschen angeteasert. Welchen Mehrwert hatte das für euch? Weil ich finde, die Szene ist, die ganze Folge ist so voll. Mhm. Wir haben auch schon super lange darüber gesprochen. Mhm. Jetzt kommt das noch mit dem Maultier und jetzt kommt der nette Josef noch. Also mir ist natürlich aufgefallen, dass der Name Josef sehr oft fällt. Das ist ja auch bei Lukas so. Ist das nicht der Sohn von Josef, dem Sohn des Handwerkers? Ne? Ja, soll das einfach nochmal nett sein oder, ihr habt es gerade eben schon gesagt, er hat ihm viel beigebracht?
Also für mich war es großartig. Ich meckere ja sonst immer über zu lange und zu volle Folgen und muss sagen, für mein Gefühl war das eine dramaturgisch runde und gute Folge, weil sich eben diese Anspannung durchzieht in verschiedensten Thematiken mit verschiedensten Leuten, dann natürlich noch mit dem richtigen Knaller, ne, der dann kommt. Und ich finde, das alles wird jetzt hier auch wieder für mich gebündelt. Zum einen, was du jetzt gerade eben auch schon sagtest, ne, was da alles aufgegriffen wird, an was wir vielleicht gar nicht gedacht haben, findet man möglicherweise beim 4. und 5. Gucken sogar noch mehr kleine Hints irgendwohin. Aber dass die sich alleine über sowas Emotionales unterhalten, also fand ich schon unfassbar anrührend, dass da ein Vater mit seinem Sohn über gebrochene Herzen spricht, also Thema toxische Maskulinität und so, denke ich mir, das ist auch wieder so ein bisschen so ein Thema von heute, was die da wieder so nett eingepackt haben. Ja. Dann muss ich sagen, wie die üben, Nägel zu schlagen mit einem Schlag. Also ich habe ja sowieso ständig das Kreuz vor Augen.
Ja, hast du gesehen, was das war?
Heftig.
Hast du das Stück Holz gesehen, wo die reingeschlagen haben?
Nein.
Ich habe direkt an dich gedacht und an die eine Folge, wo du gesagt hast, das Kreuz kommt so oft vor.
Ja, das war ein Kreuz?
Ja, das war ein ganz komisches Stück. Das war ja nur zum... Also,
das waren halt zwei übereinandergelegte Dinge.
Ja, genau, aber das sah für mich sogar wie ein Stück Holz aus. Das war ein Kreuz.
Ja. Das war ein Kreuz.
Ja, das war schon für mich so, dass ich auch so, dann war da auch eine gute Musik hinter, irgendwie fand ich in der Szene. Gutes Licht auch, also haben die alles auch ganz gut gemacht. Viel Emotionen bei mir hervorgerufen. Und mit dem Familienerbstück, dass Josef das sagt, du hast wahrscheinlich keine Kinder und dann schlägt er da einen Hammer mit dem Hammer ein Kreuz, also... Ne?
Ja, aber sehr viel.
Ich fand das richtig gut, weil auch diese Sache mit, ne, das erinnert uns an die Befreiung aus der Sklaverei und vielleicht wird das jetzt mit dir enden. Da habe ich gedacht, ach du meine Güte, weißt du, es wird mit ihm enden, aber nicht, weil er dieses olle Zaumzeug nicht mehr weitergibt, sondern weil er eine ganz neue Erinnerung für die ganze Welt schaffen wird, für Generationen über Generationen, die uns immer wieder daran erinnert, dass wir befreit wurden. Und dass unsere Herzen nicht mehr gebrochen sein müssen, weil er sich für uns hat brechen lassen. Also weißt du, das ist für mich so, da geht mein Herz auf.
Ja, das ist wie die Ringparabel in einem großen Stück nochmal reingepresst.
Ja,
ne?
Ja,
stimmt schon.
Ja, das ist aber tatsächlich von der Struktur her, deswegen würde ich dir ein klein bisschen widersprechen. Ich würde die Folge nicht in zwei Teile teilen, sondern in drei.
Ja.
Es gibt ganz klaren Rahmen. Ja. Und ich habe nämlich auch tatsächlich mal so ein bisschen Zeiten notiert. Diese Kerngeschichte, also diese hochdramatische Szene, Synagoge, Aufruhr, sie wollen ihn runterstürzen. Das sind ziemlich genau 25 Minuten, also ziemlich genau die Hälfte der Folge. Und das andere ist die Rahmung.
Ja.
Man braucht eine Menge Informationen vorher, zum Beispiel die Maria, die da strahlt in der Synagoge, oder der Lazarus, welche Rolle der spielt. Die Mutter, auch die Motivation zum Beispiel, das finde ich auch ein super Gedanken. Warum kommt Jesus nach Nazareth? Und dass er dann so sagt, ich brauche jetzt die Box.
Ja.
Ne? Einerseits Auseinandersetzung mit dem Vater, andererseits Foreshadowing. Ne? Also Preisfrage natürlich, was meinen wir denn alle dazu, wozu dieses Zaumzeug dienen wird?
Für den Einzug in Jerusalem.
Selbstverständlich. Ne? Auf dem Füllen der Eselin wird er. Ne? Und, und das ist natürlich allen klar.
Ja.
Ne? Also das heißt, das ist... Und wie du schon sagst, diese ganzen Dinge da, also die Wichtigkeit Josef, ne, als Vaterfigur. Ne, ich meine, woher weiß Jesus, dass Gott ein liebender Vater ist, weil er einen liebenden Leihvater hatte? Ich finde das total wichtig. Ich finde auch schön, wie da in dieser Rückblende gezeigt wird, dass eben Josef ihm so viel beigebracht hat. Das Handwerk, den Umgang mit der Heiligen Schrift, das Plus, das war bestimmt nicht üblich, das Plus, dass da aus der Jesaja-Rolle gelesen wird, eben nicht nur diese Stelle, sondern generell, dass darüber gesprochen wird, was heißt das? Nicht nur hersagen können, richtig. Was steht da, sondern
total.
Was heißt das, was für einen Sinn hat das? Und dann verbunden mit dieser Familiengeschichte, wobei ich bin da gespalten, muss ich ganz ehrlich sagen, auf der einen Seite finde ich es dramaturgisch eine super Idee mit diesem Zaumzeug, ne, so das klassische Ding-Symbol, ne, wo ja auch ganz viele Emotionen dranhängen. Mhm. Das wirkte ja schon im ersten Stück des Rahmens, wo man noch gar nicht weiß, was bedeutet das komische Ding überhaupt.
Ja.
Dann später aber umso mehr. Auf der anderen Seite natürlich... Weiß ich nicht, ob ich das jetzt so theologisch da so mit reingeflochten hätte, ne? Also so, weil Josef wurde ja der Sippe von David zugezählt, kann also nicht hinhauen mit vom Vater an den Sohn oder so, da wäre ja irgendwo David mit drin gewesen. Also hätte Salomo irgendwo in seinen Schatztruhen hätte das
Ding. Da bin ich auch voll
aber,
bei dir.
Aber das ist, ne, ihr wisst, wie ich das meine.
Nee,
das ist
bin
nicht,
ich voll bei dir. Also ich war von Anfang an skeptisch diesem Zaumzeug gegenüber. Ich habe gedacht, was wird das jetzt hier für eine kitschige Scheiße? Also wirklich.
Ja, also das ist,
wie
gesagt...
Wir haben es dann gut gelöst
ja,
für mich.
Das, und wie gesagt, das Witzige ist, es ist, ne, man kann es in Frage stellen, auch theologisch, und auf der anderen Seite ist es mal wieder sehr gut durchdacht. Weil wie gesagt, diese 40 Generationen, ne, sozusagen jetzt, ne, auch wieder, wie du so sagst, so der Kreis schließt sich, ne, der Bogen ist rund, ne, so wie mit dieser Rahmung, bald am Anfang und bald
am
Schluss.
Ne,
das hat der
diese
Tyler sich bestimmt überlegt.
Diese Bezüge zum Auszug aus Ägypten, ne, das das Volk wird aus der Sklaverei geführt, wie du gesagt hast, eben auf ganz andere Weise. Nicht, dass einer da das Schwert schwingt.
Wieder
sondern,
mal so ganz anders, als wir denken.
Genau, ne, und mit dem Kreuz auch, was ich auch total faszinierend fand, dass Josef, ich meine, gut, das ist auch ein bisschen albern, aber das sagt Josef ja selber, dass er so tut, als hätte Jesus ihn verletzt. Aber auch das sozusagen, bleibt der Vater unverletzt, wenn der Sohn am Kreuz endet? Das ist ja auch so eine Tiefenfrage, ne? Wie war das? Wie kann der Vater seinen Sohn preisgeben?
Ja, voll.
Und auch diese quasi prophetischen Worte von Jesus, von Josef, nicht von Josef, du wirst wahrscheinlich keinen Sohn haben. Oder ich werde, oder auch, dass Josef auch sagt, ich werde wahrscheinlich nicht mehr lange da sein. Das deutet er ja auch so an. Mhm. Also viele, und ich fand das auch, also auch von der, wie das ausbalanciert ist, finde ich das eine super Folge. Also definitiv in meiner Hitliste.
Boah, Björn, du wirst schon wie ich. In der ersten Staffel habe ich bei jeder Folge behauptet, das ist auf jeden Fall immer
färbt
Top 3.
Ab. Genau. Ne? Man sieht noch eine und die kommt auch auf jeden Fall rein und man sieht die nächste. Und
richtig. Ja, aber Jörg, ich erinnere mich da an etwas, was wir in unserer Special-Interview-Folge von dem lieben James. James? Heißt der James?
Jordan.
Jordan
Ross.
Jordan Ross. Ach, guck mal, was ist los mit mir?
James. Das ist aber Little James.
Da, deswegen
hast du recht.
Little James. Von Jordan Ross eingespielt haben. Ich habe mich ja mit Jordan Ross in Berlin über seine Lieblingsepisoden unterhalten. Dabei ist rausgekommen, dass du und Jordan Ross irgendwie die gleiche Person sind. Ihr steht auf diese dritten Episoden. Und Jordan hat gesagt, warte mal ab, Jörg. bis du Staffel 3, Episode 3 siehst. Das wird sicherlich einer deiner neuen Lieblingsepisoden. Müssen wir dem Jordan jetzt eine traurige Nachricht übermitteln? Oder was sagst du dazu?
Nee, müssen wir nicht. Ich finde die wirklich total klasse. Aber ich vergleiche die natürlich mit den anderen dritten Episoden. Mhm. Und die ist schon ein bisschen anders, muss ich sagen. Weil die halt so eine, ja, so eine ganz, also so eine Wucht hat und so eine Bedeutungsschwere. Und die anderen, die sind so ein bisschen leicht. Und das meine ich jetzt gar nicht, dass ich jetzt hier nur aus leichten Stuff stehe. Ich finde das mit den Kindern auch total bedeutungsschwanger und genau. Ich total tief. Ne? Ja. Total tief. Und das treibt mir ja die Tränen in die Augen, wenn Jesus, haben wir schon mal drüber gesprochen, hört euch die Folge an. Auf jeden Fall. Auch das mit dem Campfire, das wird ja nachher auch total tief, wo Jesus dann zurückkommt und die anderen sich streiten. Aber das hätte man vielleicht gar nicht so richtig gebraucht. Und hier, das ist einfach so eine Seitenepisode, so eine Nebenhandlung. Und das hier, wo Jesus in der Synagoge vor allen Leuten sagt, ich bin der Messias und ja, ihr habt mich richtig verstanden. Ja. Und die schmeißen ihn beinahe runter und er zeigt seine Gottheit nochmal dadurch, dass er einfach durch die Mengen durchgeht. Das hat eine krasse Relevanz und es ist auch, es kommen ganz viele Sachen hintereinander her. Dann gibt es diese, es gibt sogar zwei Flashbacks. Dann gibt es, du hast gerade eben, Björn, vom Rahmen gesprochen, dann gibt es dieses Herzstück und dann quasi zwei Enden, einmal mit Josef, dann nochmal am Grab von Josef. Und die anderen sind so ein bisschen so in einem Guss. Und von daher finde ich, sie sind wirklich nicht ganz zu vergleichen, aber trotzdem was Besonderes, weil es halt so eine, ja, so eine, was anderes ist. Und ich finde es total cool, aber ich kann es nicht so ganz in einen Topf werfen.
Da bin ich auch ganz bei dir. Du hast ja eben schon den Begriff Bottle Episode fallen lassen, ne? Was der Tyler Thompson, einer der Drehbuchautoren, nämlich ausgeplaudert hat. Ich würde mal sagen, das werden wir am Ende der Folge nochmal einfügen für alle Leute, die es hören wollen.
Oder? Ja, und da sind wir doch fast schon angekommen. Ne?
Also wir verabschieden uns und wer dranbleibt, hört noch die Originalaufnahme von Tyler und mir, wie wir über Bottle-Episoden, die Special 3-Episoden von The Chosen und Taylor Swift sprechen. aber ich denke mal, das müssen wir jetzt nicht hier einfügen. Der Tyler hat nämlich gesagt, ja, es ist so ein The Chosen-Ding, dass die dritte Episode einer jeden Staffel irgendwie besonders sein soll.
Und auf meine Nachfrage hin.
Auf Jörgs intelligente Nachfrage hin, die ich einfach nur weitergegeben habe. Das Ganze nennt sich Bottle Episode und ich habe das auch nochmal gegoogelt. Und eine der Erklärungen lautet, unter einer Bottle-Episode versteht man eine minimalistisch produzierte Episode einer Serie, meist kammerspielartig, nur in einem Raum angesiedelt, bereits vorhandene Kulissen nutzend und auf Außendreh verzichtend, bla bla bla. Also eine Bottle-Episode ist es schon mal nicht. Ne? Also das muss man ganz klar sagen, es gibt sehr viele, ich habe mir dann auch noch mal von anderen Serien so ganz bekannte Bottle-Episoden angeschaut, es ist keine klassische Bottle-Episode und das sagt der Tyler auch. Mhm. Er sagt, ja, das ist auch irgendwie special, aber es ist irgendwie doch auch anders. Ich glaube, das ist ungefähr das, was du auch sagen wolltest,
Jörg. Ja, genau, da treffen wir uns.
Also es ist irgendwie special, die 3 ist eben immer special, aber es ist jetzt nicht so richtig zu vergleichen. Von daher, es ist in Ordnung, oder?
Ja, gut. Super. Ja, dann dürft ihr euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt gleich freuen auf ein Original-O-Ton diesbezüglich. Wir verabschieden uns schon mal und sagen auf Wiedersehen und bis nächste Woche. Nicht ganz, denn gleich kommt noch was Besonderes. Rückmeldung gerne an podcast@kirchekelzenberg.de und thechosen_talk bei Instagram, wenn ihr uns gerne was zurückmelden möchtet. Ja, was kommt noch Besonderes? Wir haben heute unsere 25. Episode, deswegen haben wir auch ein bisschen länger gemacht. Und wir haben noch was für euch. Und zwar haben ganz liebe Menschen, also wir drei auf jeden Fall, und bisherige Gäste und auch welche, die offiziell bei The Chosen Deutsch mitmachen und da verantwortlich sind, haben uns goldene Chosen-Momente zugesandt. Die klatschen wir jetzt aber nicht hinten dran, sondern da machen wir eine extra Folge zu. Eine ganz kurze, aber ganz tolle. Eine goldene sozusagen. Und die veröffentlichen wir dann gleichzeitig. Das werdet ihr dann bestimmt schon gesehen haben. Vielen Dank, lieber Björn, dass du da warst.
Ja, vielen, gerne, vielen und vielen Dank meinerseits.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Oh ja. Ja, hat es.
Und ja, dann
bis zum nächsten Mal.
Bis gleich, würde ich sagen.
Oh, bis gleich, ja, zur Feier.
Yeah, so in season 1 and 2, episode 3 is what we call a bottle episode. It exists outside a bottle, like kind of like a bottle of water. Mm-hmm. But it's just called that because it exists outside of kind of the rest of them. It's not necessarily meant to be like chronological.
Yeah.
In season 3, the third episode is also something of an exception.
Wow, Jörg, did you hear that?
Oh, there you go. Yeah, you heard it here first. But I think you'll find it to be much different than the other episode 3
kind of
archetypes. It's, it's own animal.
So is it a thing? Is it an episode 3 thing for you?
Yes, yeah, so it's by design. It's always, episode 3 is like
It is.
Yeah.
I'm a really big Taylor Swift fan, so I'm into like... What is she always? She's always doing something, and she's hinting at something, and there are those patterns that keep continuing and repeating themselves. So I'm like, oh, is this the chosen thing to do a special episode 3? You know,
it's exactly that. No, so her thing is that usually the fourth song is her most.
No, the fifth.
Oh, it's fifth. Is Antihero the fifth?
No, You're on Your Own Kid.
You're on Your Own Kid. Yeah. Well, we didn't take our inspiration from Taylor Swift. But. Okay. We salute.
Some kind of thing. Okay, nice.